Ja, hallo und herzlich willkommen zum Freitagsökonomen. Nach langjähriger Pause bin ich wieder da, nehme live aus dem Hörsaal auf und alle anwesenden Studierenden dürfen mal kurz allen zuhörenden Studierenden Hallo sagen. 3, 2, 1.
Hallo.
Okay, das hat schon mal geklappt. Wir sollten mehr Social Media machen, weil dann macht ihr auch das, was ich von euch will. Oder was ich euch bitte. Ich versuche das immer ganz freundlich zu machen. Und das Neue ist, ich bin jetzt hier nicht alleine, sondern neben mir ist der Herr Hofmann, der mir jetzt gleich Fragen stellen wird. Und am besten stellen Sie sich kurz selber vor.
Moin aus Burghausen. Mein Name ist Felix, im zweiten Semester. Ich hoffe, alles, was ich sage, ergibt Sinn. Ich plapper gern mehr, als ich eigentlich im Kopf habe. Aber ich denke, ja, wird schon. Haut schon.
Ja, das denke ich auch.
Soll ich gleich beginnen?
Ja, also vielleicht zum Hintergrund ganz kurz. Die Studierenden haben sich ein paar Fragen zur Wirtschaftspolitik überlegt. Und jetzt gucken wir mal, was ich dazu sagen kann.
Genau. Ich fange gleich an mit der Frage. Die Frage war, wie können wir, was war denn die Frage genau nochmal? Wie können wir das Einkommen und den Wohlstand fair bzw. gesund verteilen? Und dann auch auf diese große Frage hin haben sich gleich zwei Fragen gesplittet. Und zwar einmal, was bedeutet überhaupt fair, gutes Leben? Ab wann hat jemand genügend Einkommen, um gut oder fair zu leben? Und die andere Frage war natürlich, klappt es überhaupt? Ist es überhaupt bei uns, so wie es jetzt hier ist, mit dem staatlichen System, ist es überhaupt möglich? Und ja.
Ja,
das sind die zwei kleinen Fragen, die das Große und Ganze ausmachen.
Ja, das sind eigentlich sehr große Fragen und das sind auch sehr alte Fragen. Also das ist im Prinzip die ganze soziale Frage, die vor allem im 19. Jahrhundert, als der Kapitalismus so auf seinem unregulierten Höhepunkt war, eine Riesenrolle gespielt hat. Also, ich weiß nicht, die Älteren von Ihnen werden sich noch an daran, obwohl ja die SPD gibt es ja noch, es stellt sogar den Kanzler, aber die Sozialdemokratie ist genau aus solchen Fragen heraus entstanden. Wie kann man jetzt diesen großen, gigantischen, kapitalistischen Kuchen, der aus der Industrieproduktion entstanden ist, der manche Menschen sehr, sehr reich gemacht hat, aber andere haben davon nicht im gleichen Maße profitiert. Damals war es die Arbeiterschaft. Wie kann man denen jetzt ihren fairen Teil zukommen lassen? Ja, ist das die Frage?
Genau, ja.
Okay, das ist natürlich, haben Sie schon richtig gesagt. Die erste Frage ist natürlich, was ist überhaupt fair?
Genau, also wir hatten uns da überlegt, es ist an sich eh schwer für beispielsweise ganz Deutschland zu reden. Das heißt, man müsste sich, was jetzt beispielsweise Mieten oder weitere Kosten wie Lebenserhaltung angeht, müsste man sich mal verschiedene Regionen anschauen, weil natürlich Miete sehr abhängig ist, in welcher Region ich lebe, ob Großstadt oder Kleinstadt. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal so einfach nur ein Beispiel von einer gewissen Stadt, in der wir das verändern wollen, weil ich glaube, das wäre dann einfacher.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, das war jetzt eine ganz große Frage und jetzt wird es ganz kleinteilig. So auf die Miete runter, was ist jetzt eine faire Miete und wie bemesse ich jetzt, was fair ist? Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also was Sie jetzt gesagt haben ist, fair ist es, wenn Menschen ein Stück vom Kuchen kriegen, der mindestens ausreicht, um ihr soziales Existenzminimum zu erfüllen.
Und noch ein bisschen mehr. Weil sie müssen ja auch
noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt, also wenn sie arbeiten, muss auch noch ein bisschen mehr sein, ne?
Genau.
Das ist tatsächlich in der Sozialgesetzgebung auch genauso verankert. Das nennt sich Lohnabstandsgebot. Also jemand, kurz gesagt, das hört man ja auch immer wieder in Wahlkämpfen, wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet.
Eben.
Ja, das ist tatsächlich ein Gebot der Fairness. Das ist aber schon sozusagen so ein Stück weiter gedacht. Knüpft aber ganz gut an. Also es gibt wahnsinnig viele Fairness-Konzeptionen. Früher hat man Gerechtigkeit gesagt. Und daraus ist ja der Kommunismus im Grunde entstanden. Ne? Der Marxismus hat gesagt, fair ist, wenn allen alles gehört. Wenn es keine Kapitalisten mehr gibt, sondern die Gesellschaft Eigentümerin des Kapitals ist und man die Gewinne einfach dann unter den Leuten fair aufteilt oder gerecht aufteilt. Da haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Also die sozialistischen Gesellschaften, die das ausprobiert haben, die sind ökonomisch gescheitert. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen. Ja. Und dann hat man sich aber auch gedacht, das Gegenteil kann ja auch nicht stimmen. Also es kann ja nicht fair sein, nur weil das ökonomisch besser funktioniert, dass einer alles hat oder eine Gruppe von elitären Leuten, die den Produktionsmitteln, denen die Fabriken gehören, dass die praktisch den riesigen Teil vom Kuchen kriegen und dem Rest gibt man halt gerade so genug, dass die nicht anfangen zu rebellieren und den Sozialismus ausrufen. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und ein sehr einflussreicher Gerechtigkeitsphilosoph, John Rawls heißt er, der hat dann in den 70er-Jahren eine Theory of Fairness geschrieben. Er hat also gesagt, es geht eigentlich nicht darum, jetzt zu überlegen, was ist jetzt wirklich gerecht und was nicht. Das ist auch schwer zu sagen, ja? Weil was ist denn gerecht? Ist gerecht, wenn ich mir das Brot, das ich esse, selbst verdient habe? Also wenn ich den Kuchen komplett alleine gebacken habe, warum soll ich Ihnen was davon abgeben? Das ist doch mein Kuchen. Also wenn Sie quasi sich auf die faule Haut legen und dann kommen und sehen, ich habe mir viel Arbeit gemacht und einen Kuchen gebacken, dann sagen, das ist aber unfair, dass Sie so einen großen Kuchen haben, ich will jetzt auch ein Stück. Sie haben sich aber überhaupt nicht an der Erstellung des Kuchens beteiligt. Ist es fair, dass ich Ihnen was abgeben soll? Sollte dann ein Staat mich zwingen, Ihnen was abzugeben? Ist das gerecht? Würde man sagen, nee, irgendwie auch nicht. Ja, und genau dazwischen, wir teilen alles gleich und wir müssen auch den Leuten, die den Kuchen gebacken haben, den Großteil vom Kuchen lassen, weil ansonsten hören die, erstmal, wenn sie das machen, mir den Kuchen wegnehmen, dann backe ich halt nie wieder ein. Dann gibt es halt keinen Kuchen mehr. Also muss ich irgendwas dazwischen machen. Ich brauche also die Leistungsanreize für diejenigen, die Produktion machen, also die Kuchen backen. Das sind Leute, die unternehmerische Ideen haben, die Risiken eingehen, die ja, sehr viel
Geld
arbeiten,
verdienen,
die,
auch
die leistungsbereit verdienen. Sind. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Ja,
ohne
die
Geld, das Geld verdienen. Ohne Geld. Man braucht ja erstmal das Geld.
Also die Güter machen, also das Bruttoinlandsprodukt erstellen. Und die müssen also ausreichend haben, dass die so, sagen wir mal, sich ausreichend anstrengen, ja, weil ansonsten wird die Gesellschaft ja ärmer. Gleichzeitig ist eine Gesellschaft, die zwar über alle gesehen sehr reich ist, weil sich die Leistungsbereiten wahnsinnig anstrengen, auch nicht besonders nett, wenn diejenigen, die zum Beispiel weniger leisten können, weil sie benachteiligt sind oder genetisch benachteiligt oder durch die Bildung benachteiligt oder so, wenn die nicht auch was davon haben. Und der John Rawls hat gesagt, fair ist es eigentlich, wenn wir eine Gesellschaft so ausgestalten, dass die Ärmsten der Gesellschaft, also die Benachteiligsten, dass die da von der Ungleichheit profitieren. Das klingt komisch, ne? Aber wenn ich die Anreize so setze, die Leistungsanreize und die Gesellschaft so ausgestalte, dass der Kuchen sehr groß wird, dann kann ich natürlich auch denen, die ein Problem haben, kann ich natürlich ein größeres Stück geben. Und das ist eigentlich die Idee, das hat sich in die Idee des Sozialstaats übersetzt, also eigentlich was andersrum. Der Rawls hat halt die Philosophie zum Sozialstaat geschrieben. Das ist ja auch eigentlich die Idee des modernen Sozialstaats, dass man Leistungsträgern schon, dass man akzeptiert, dass die Divergenzen der Einkommen groß sind, auch wenn man das vielleicht als ungerecht ansieht. Ja. Vielleicht ist es ungerecht, dass Ingenieure mehr verdienen als, manchmal auch mehr verdienen als Betriebswirte, kann man so sehen. Aber wenn man sagt, die Ingenieure tragen dafür auch mehr zum Gemeinwesen bei, durch die höhere Produktivität, durch das höhere Gehalt, finanzieren einen höheren Anteil an den Krankenhäusern, an den Altenheimen etc., die Dinge, die wir halt nun mal brauchen, um die zu versorgen, die schlecht für sich selber alleine leisten können, dann ist das okay, diese Ungleichheit. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz schlaue Konzeptionierung von Fairness. Und wir setzen das ja tatsächlich als Staat und in der Wirtschaftspolitik durch das Steuersystem, durch den Sozialstaat, durch die Sozialabgaben, durch die Krankenversicherung. Dadurch setzen wir eigentlich dieses Prinzip um. Wir machen das also in einem ganz großen Rahmen schon. Die Frage ist nur immer, reicht das schon? Sollte es noch mehr sein oder ist es schon zu viel? Das ist natürlich sehr schwer zu beantworten.
Ja, also Sie haben eigentlich echt schon sehr viel gesagt und da kann ich auch wenig hinzufügen. Zu der ersten Frage auf jeden Fall. Ich habe ja noch die zweite Frage. Das Problem ist, was ich immer sehe dabei, ist immer sehr viel Theorie, sehr viel Philosophie. Nur was bringt einem die Philosophie, wenn es in der Praxis nichts wird? Das ist immer so mein größtes Problem. Und da haben wir uns ja dann in der zweiten Frage drüber unterhalten oder haben erst mal geschaut, ob denn überhaupt diese faire Verteilung möglich ist. Ich meine, es ist ziemlich ersichtlich, dass es zu 100% eine perfekte Umsetzung nie geben wird. Das heißt, ich glaube, es ist einfach logisch, dass das niemals perfekt funktionieren wird. Trotzdem haben wir versucht, uns daran anzupirschen, dass es jedenfalls ein bisschen besser wird. Weil ich meine, ein bisschen Fortschritt ist besser als gar kein Fortschritt.
Aber die Frage ist ja, in was sind wir eigentlich so schlecht?
Ja, also Das ist eine Frage der Perspektive. Der Millionär würde sagen, wir sind ihm gar nicht schlecht. Ich würde sogar schon sagen, der Millionär würde sagen, dass er zu viele Steuern zahlt.
Genau.
Aber also der arme Mensch, der würde sagen, ich habe ganz schön viele Probleme.
Ja, aber das sagen ja alle. Also der Millionär unter den Milliardären fühlt sich auch arm. Ja, also es ist ein bisschen tatsächlich die Frage, um wen stricken wir quasi unser Sozialsystem drumherum?
Eigentlich ja um die größte Gesamtheit des Landes, hätte ich jetzt gesagt. Und das wäre halt nun mal nicht die Millionäre und Milliardäre, sondern eher mehr der...
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das Problem ist, ich glaube, Uli Hoeneß hat das mal gesagt. Der ist jetzt, was Steuerfragen angeht, nicht unbedingt besonders glaubwürdig. Ja, ja. Weil, also, aber das Thema hat ihn beschäftigt, ich sag's gleich. Der hat mal gesagt, wenn man die Kühe melken will, sollte man sie nicht schlachten oder vertreiben. Und das ist genau die Sache. Ja? Es gibt einfach eine Grenze von dem, was man Leuten an einer Einkommensentzugsrate aufbürden kann. Ja? Weil wenn Sie jetzt jemanden mit einem Millionengehalt nehmen und sagen, das finden wir ungerecht, also 70.000 Euro im Jahr müssen maximal reichen, davon kann man leben, das ist keine Frage. Was wird denn dann jemand machen? Der ist ja das ist ja offensichtlich jemand, der talentiert ist in irgendeiner Form, sonst wäre er nicht in der Lage, Millionen zu verdienen, oder auch sie wäre nicht in der Lage, Millionen zu verdienen. Das heißt, diese Person verlässt das Land. Ja, das passiert ja auch schon, dass wir einen riesen Exodus von Ärzten hochqualifiziert in die Schweiz haben, weil da die Abgabenlast geringer ist. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass man, wie Sie richtig sagen, das nicht überphilosophiert und über ein Land drüber stülpt, so eine Sozialvorstellung, die irgendwie nett klingt und kuschelig klingt. Aber wir sind ja in einem Austausch mit allen anderen Ländern, in der globalen Wirtschaft, in der europäisierten Wirtschaft, wo Leute das Land verlassen können, wenn die sagen, der Deal stimmt für mich hier nicht mehr. Und was immer geht, jetzt kann man sagen, die Grenzen kann man theoretisch auch zumachen. Also wir verbieten einfach Hochleistern, das Land zu verlassen. Was aber immer geht, ist, dass ich sage, ich strenge mich einfach nicht mehr an. Warum soll ich 70 Stunden die Woche arbeiten, wenn ich das, was ihr mir an Gehalt zusteht, wenn ich das auch in 40 Stunden erreichen kann? Das ist genau die Problematik, in die sich das immer bewegt. So, wie viel ist zu viel und wie viel ist notwendig? Und das muss man halt genau ausdifferenzieren. Aber das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass man gucken muss, was sind eigentlich die Durchschnittsmieten, was sind die Lebenshaltungskosten, das ist ja heute schon die Grundlage für diese Berechnung. Früher hat man Hartz IV gesagt, heute heißt das Bürgergeld. Ja, da fließt das ein. Da guckt man sich an, was braucht eigentlich so ein Haushalt. Und die Mieten, by the way, das wird ganz elegant gelöst. Die werden nämlich direkt vom Amt bezahlt, sodass es eigentlich egal ist, wo man da wohnt. Es gibt jetzt diesen Spruch, manche Kommunen, so wie München, die sind so teuer geworden bei den Mieten und bei den Wohnkosten, dass wir irgendwann dahin kommen, dass sich das nur noch Bürgergeld und Millionäre leisten können, in München zu wohnen. Weil bei den einen zahlt es das Amt und die anderen sind in der Lage, das selbst zu zahlen. Also diese Idee ist schon dahinter. Und das wiederum hat ja auch eine Auswirkung darauf, wie hoch Löhne sein müssen. Ja, weil da wird ja gerade viel darüber diskutiert, dass Leute Bürgergeld kriegen, die eigentlich arbeiten könnten. Ja, man sagt, das ist eigentlich nicht gerecht, nicht fair oder unerwünscht von insbesondere von der Union, den konservativen Parteien, kam da jetzt ein Vorschlag, dass sie gesagt haben, wer einen angebotenen Job ablehnt, der soll einfach gar nichts mehr kriegen. Das ist wahrscheinlich schwer umzusetzen. Vor allem, man muss ja wirklich nachweisen, dass der Job gepasst hat und so. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wenn es also die Möglichkeit gibt, dass ich einfach nicht arbeite und trotzdem nicht verhungere, dann muss ja eine Arbeit, die ich annehme, muss mir ja mehr bieten. Ansonsten mache ich sie einfach nicht. Und deswegen dadurch, dass wir dieses Existenzminimum definieren, das ist ja sozial. Also es ist ja nicht, wir sind es eigentlich nicht damit getan, dass wir Leute nicht verhungern lassen. Die müssen irgendwo wohnen, sondern die sollen ja auch irgendwie Kleidung haben, die nicht schäbig aussieht.
Spaß am Leben.
Vielleicht sagt man denen, es ist auch okay, wenn die mal ins Kino gehen. Das sind dann alles Dinge, die Gesellschaft denen bezahlt. Und tatsächlich ist es genau das, was man versucht oder was wir im Sozialstaat wie Deutschland versuchen zu tun. Also gute Fragen. Ne?
Ja, mehr oder weniger gut. Ich könnte ja auch schon wieder noch eine Viertelstunde weiter drüber reden, um ehrlich zu sein.
Okay, wir haben ja noch andere Fragen. Deswegen... Das war aber schon mal eine ziemlich gute.
Ciao.
Jetzt steht neben mir eine weitere Studierende mit Fragen zur Wirtschaftspolitik. Und vielleicht sagen Sie auch kurz, wer Sie sind und was Sie wissen wollen.
Ja, also hi, mein Name ist Sarah Und meine Frage ist, welche Möglichkeit hat denn der Staat überhaupt zum Eingreifen in die Wirtschaftspolitik? Ob der Staat da auch Grenzen hat oder ob das einfach finanziell, ja, und bei allen anderen Aspekten auch unbegrenzt funktioniert?
Das ist eine sehr spannende Frage, die auch wahnsinnig aktuell ist, weil wir ja gerade merken, dass dem Staat so quasi das Geld ausgeht. Ne? Das ist, wir hatten jetzt das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass ein Buchungstrick, den sich Bundeskanzler und Finanzminister zusammen sagen wir, ausgedacht hat, den sich ein Staatssekretär noch unter einer alten Regierung, die haben gedacht, das machen sie jetzt einfach weiter so. Das heißt, da gab es Kreditbewilligungen für Corona-Bekämpfung. Also da gab es noch, Bundestag hat immer mal gesagt, ist okay, liebe Bundesregierung, du darfst Kredite aufnehmen, um die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Und da dachten Olaf Scholz und Christian Lindner, wir sind jetzt mal schlau und wir nehmen einfach diese Kreditermächtigungen, die schon da sind, und benutzen die für was anderes. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das geht nicht. Ihr müsst es schon sagen. Ihr dürft es nur dafür verwenden, wofür es gedacht ist. Und wenn ihr es nicht braucht, dann dürft ihr die Kreditermächtigungen nicht ziehen. Das heißt jetzt Kreditermächtigungen, das bringt uns zu diesem Punkt. Ja? Das waren 60 Milliarden und dem Staat fehlen jetzt diese 60 Milliarden. Aber nicht, weil er sie an den Kapitalmärkten nicht kriegen würde. Also wenn der deutsche Staat sagt zu Anlegern auf internationalen Kapitalmärkten, wir haben 60 Milliarden, dann sagen die, ja, ist okay, geben wir dir, also jetzt ganz vereinfacht gesagt, die kriegen dafür eine Staatsanleihe und die ist halt, die rentiert irgendwie. Ja, also die sagen, klar, wir geben dir die 60 Milliarden, wir hätten halt gerne in 5 Jahren 63 Milliarden zurück, sage ich jetzt mal so ganz, ganz grob. Ja. Das kann theoretisch ein Staat sehr, sehr weit treiben, dass man sich Geld einfach auf den Kapitalmärkten besorgt. Und es ist eine ganz interessante Frage, ob es dafür eine Grenze gibt. Man misst das über das Verhältnis der Staatsschulden zum Bruttoinlandsprodukt. Und wir wieder beim Bruttoinlandsprodukt sind, also der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und in den europäischen Verträgen zum Euro steht drin, dass das nicht mehr als 60% sein soll. Also das ist eigentlich eine harte Klausel, das ist geltendes europäisches Recht, soll nicht mehr als, es ist keine harte Klausel, muss man sagen, es soll nicht mehr als 60% sein. Es passiert aber ehrlich gesagt auch nicht viel, wenn es mehr ist. In Deutschland sind es gerade so um die 70% fallend. Wir haben überhaupt kein Problem damit, Geld aufzunehmen, wenn wir es brauchen, aber man muss es halt zurückzahlen. Andere Länder, die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Griechenland-Schuldenkrise, da sieht das schon anders aus. Früher dachte man, wenn ein Land über 100% Staatsverschuldung hat, kriegt es ein Problem. Hat sich nicht bewahrheitet. Frankreich hat über 100%, Italien hat schon ganz lange über 100%, Japan hat über 200%, auch die USA liegen über 100% Staatsverschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Also das geht schon, solange die Finanzmärkte und Kapitalmärkte dem Staat vertrauen, dass sie das Geld zurückkriegen, leihen die dem auch Geld. Und dann kann der Staat, wenn er Schulden zurückbezahlen muss, solange er jemanden findet, der ihm das Geld leiht, um die Schulden zurückzubezahlen, ist es kein Problem, eine bestimmte Menge zu finanzieren an Staatsaktivität. Und es könnte wahrscheinlich in Deutschland auch schon deutlich mehr sein, als das, was wir jetzt gerade machen. Problem ist, die Leute wollen ihr Geld zurück. So, und dann kann das, wenn man auch noch Zinsen drauf bezahlen muss, zu einer Situation führen, dass man das Geld, das im Bundeshaushalt ist, das aus den Steuermitteln kommt, dass man da sehr viel für Zinsen ausgeben muss und dass das nicht mehr zur Verfügung steht, um den Sozialstaat zu bezahlen, um die Bildung zu bezahlen, etc. Und dann hat man eine Form von Staatsschuldenkrise. Was der Staat natürlich auch machen kann, Steuern erhöhen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber da haben wir tatsächlich an irgendeiner Stelle eine Grenze. Die Frage ist, wo die liegt, das weiß kein Mensch genau. Ist aber eine alte Diskussion, wo liegt die Grenze der Besteuerung. Aber es muss ja eine Grenze geben. Weil spätestens ab dem Punkt, wo 100% des Gehalts besteuert wird, würde keiner mehr arbeiten. Weil das wäre ja wie Leibeigenenarbeit. Also ich müsste arbeiten, würde aber nichts dafür kriegen. Warum sollte das irgendjemand machen? Dann bleibe ich halt lieber zu Hause und mache nichts. Oder ich arbeite schwarz und versuche diesen Steuersätzen zu entgehen. Also 100% Steuern funktioniert auf keinen Fall, da liegt eine harte Grenze. Ja? Bei 0% Steuern hat der Staat gar keine Einnahmen. Irgendwo dazwischen muss es einen optimalen Steuersatz geben, der die Staatsfinanzen maximiert. Wo der liegt, weiß man nicht so genau. Problem ist immer, je höher der Steuersatz, umso weniger ist der Anreiz für Leute, sich zusätzlich anzustrengen. Weil ich darf ja weniger von meiner Anstrengung behalten, wenn wir jetzt vor allem über Einkommensteuern reden. Und das sind die wichtigsten Steuerarten zusammen mit der Mehrwertsteuer, die auf die Produkte, also auf die Verkäufe erhoben wird. Also ja, da gibt es eine Grenze. Also Staaten, Gesellschaften haben nicht unendlich viele Ressourcen, die sie aufwenden können. Wir denken halt oft, weil Geld, weil das die Zentralbank druckt, weil das irgendwie da ist, weil man Schulden aufnehmen kann, hat man oft den Eindruck, dass Staaten unendlich viel finanziellen Spielraum haben. Sieht ja auch manchmal so aus, ne? So wie in der Schweiz, irgendeine Bank geht pleite und auf einmal nehmen die halt Schulden auf und retten diese Bank. So, auf einmal ist Geld da. Aber im Grunde ist es so eine Art stille Reserve, auf die da zugegriffen wird. Wenn wir jetzt nicht über Geld nachdenken, sondern über Ressourcen, mit dem Geld wird hier irgendwas gekauft, dann ist ja irgendwie klar, dass es auf der Welt halt nur begrenzte Ressourcen gibt. Es ist halt nicht unendlich viel von den Dingen da, also können wir auch nicht unendlich viel von den Dingen kaufen. Wenn wir nicht unendlich viel von den Dingen kaufen können, können wir auch nicht unendlich viele Dinge tun, weil uns dann die Ressourcen dafür fehlen. Und deswegen, es gibt eine Grenze. Die Frage ist nur, wo die liegt, das weiß man halt nicht so genau. Aber wir, gerade speziell in Deutschland, haben uns ja enge Grenzen gesetzt durch Schuldenbremsen etc., also durch gesetzliche Regelungen, wie viele Schulden man machen darf. Ja, und die stoßen wir halt gerade. Das heißt, wir könnten zwar mehr Schulden aufnehmen, aber wir dürfen es nicht, weil wir uns verfassungsrechtlich die Regel gegeben haben, dass sich das halt an bestimmte Grenzen halten muss. Und das sind irgendwie nur so 0,035% des Bruttoinlandsprodukts oder 0,05%. Irgendwie sowas, müssen wir nochmal genauer nachgucken. Jetzt bitte nicht festnageln im Podcast. Darf der Staat jährlich ein strukturelles Defizit aufnehmen? Das ist vielleicht was man irgendwann nochmal anders besprechen muss, was es ist. Aber wir dürfen uns jedes Jahr ein bisschen neu verschulden, aber halt so wenig, dass das in der Regel unterhalb vom Wirtschaftswachstum liegt, sodass wir uns das auch locker leisten können, das zu machen. Aber das ist die Grenze, die wir haben. Die steht in der Verfassung. Ja. Und wir haben also eine Schuldengrenze und wir haben eine Grenze von dem, was man bei der Besteuerung überhaupt machen kann. Und damit ist klar, es gibt einen Maximalbetrag, den der Staat ausgeben kann und einnehmen kann. Und mit dem muss man halt klarkommen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so klug zu sagen, dass der Staat der Akteur sein soll, der seine Staatsausgaben maximiert und Staatseinnahmen maximiert, sondern ich glaube, klug ist es, wenn man sich überlegt, wie schafft man möglichst viel Wohlstand in der Gesamtgesellschaft. Ja? Und das ist ein reicher Staat, heißt nicht gleichzeitig eine reiche Gesellschaft, sondern es ist oft eher andersrum. Ne? Also man sagt zum Beispiel, in Italien ist der Staat arm und die Haushalte sind relativ reich. Ja, das ist eine Abwägung. Haben Sie sonst noch eine Frage?
Mich würde interessieren, wie es möglich ist, dass Banken bis zur Finanzkrise nicht bzw. nur kaum reguliert waren.
Okay, jetzt sagen Sie mal ganz kurz für die Aufnahme on the record, wer Sie sind.
Hallo, mein Name ist Tino und meine Frage wurde gerade...
Warum Banken vor der Finanzkrise so wenig reguliert waren? Oh, da muss ich nachdenken. Also die waren schon reguliert, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass sie die Finanzkrise verhindern konnten. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen. Das Zweite, was wichtig ist zu sagen, solche Krisen passieren regelmäßig. Finanzkrisen passieren einfach, also nicht ständig, aber weiß nicht, so alle 10, 20, 30 Jahre gibt es halt eine. Und kein Mensch weiß so genau, wo die nächste lauert. Wenn man das wüsste, wäre es einfach, dann könnte man es vorhersehen und entsprechend reagieren. Aber das ist wie im echten Leben auch, ja gut, das ist ja auch echtes Leben, Finanzkrisen, aber das ist wie im Privatleben auch, ja, man sorgt für alles Mögliche vor und dann passiert irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Und so ähnlich war das da auch. Jetzt gab es aber natürlich auch strukturelle Gründe, die dazu führen konnten, dass die Finanzinstitute stark dereguliert wurden. Also die Banken waren bis in die 80er Jahre hinein somit die strengst regulierte Wirtschaft auch weltweit überhaupt. Ja, heute wieder so, es wird wieder sehr stark reguliert, aber dazwischen lagen so, sagen wir mal, so 30 Jahre, wo die Staaten weltweit die Banken stark dereguliert haben. Und das lag einfach daran, dass man dachte, durch Wettbewerb disziplinieren die sich und die beste Idee wird sich schon durchsetzen. Und man hat einfach total unterschätzt, was so eine Bankenkrise auslösen kann. Ja, also die ersten, die das gemacht haben, also in England, oder Großbritannien, Maggie Thatcher und Ronald Reagan, und dann hat man einfach beobachtet, die Finanzmärkte fangen dann an zu boomen. Die Banken wachsen, schaffen Jobs, schaffen massive Steuereinnahmen, das funktioniert alles. Und am Ende hat man halt gedacht, Finanzmärkte regulieren sich selber, die sind effizient, und das hat ja auch sehr lange geklappt. Und das hat aufgehört zu klappen, als dann Finanzinnovationen aufgetreten sind, was jetzt ganz kurz, die kein Mensch mehr kapiert hat. Also haben viele Banken, die haben gar nicht verstanden, was sie für Risiken in den Büchern haben. Und dann kann natürlich sowas wie eine Marktlösung auch nicht funktionieren, weil wenn es die Banken schon nicht wissen, verstehen es die Aufseher auch nicht, dann verstehen es die Kunden nicht. Und wenn die Kunden das nicht verstehen, dann können die auch nicht sagen, die Bank ist mir zu heikel, ich gehe mal zum Wettbewerber. Und so ist das dann jetzt so in der Nutshell, also ganz kurz zusammengefasst, daran ist das gescheitert. Man hat einfach lange gab es ein wirtschaftspolitisches Paradigma, wo man gedacht hat, die Märkte regulieren sich, also insbesondere die Finanzmärkte, die regulieren sich stark selbst. Da müssen wir gar nicht so viel machen. Und man hat dann übersehen die Ansteckungseffekte, die in diesem System liegen. Also dass es halt nicht damit getan ist, wenn eine Bank pleite geht, dass das halt ganz schnell sein kann, dass dann alle Banken pleite sind. Die Gefahr hat man nicht gesehen und dann im Endeffekt unterschätzt.
Danke.
Gerne. Ja, ich hoffe, dass die Fragen beantwortet zu haben. Ansonsten einfach neue Fragen stellen und beim nächsten Mal machen wir dann einfach weiter. Ich sage Dankeschön. Das war so die erste Folge nach langer Pause. So. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Also tschüss. Ihr könnt auch kurz tschüss sagen. Tschüss.